Morgens Sonnenaufgang.
Ach, lass die
mit dem Kawa, ja, Titten raus, let's
Titten
go.
Titten raus, ist Sommer.
Naja, gut, und seid ihr dann raus aus dem Pool?
Nein. Ah, ja, wir haben gedacht, wir machen es jetzt.
Wir trinken
jetzt,
uns das schön.
Wir sind jetzt drei Chamäleon.
Hello darkness, my old friend.
Herzlich willkommen zu Sturmfrei in den Highlands. Wir sind Ramona und Susanne, zwei Frauen in zwei unterschiedlichen Lebensphasen an einem gemeinsamen Ort, der Norden Schottlands.
In diesem Podcast nehmen wir euch mit in unser echtes Leben in den Highlands. Wir sprechen über ehrliche Entscheidungen, unerwartete Umwege und darüber, wie sich ein Neuanfang wirklich anfühlt.
Kamera läuft.
Ton ab.
Ton läuft und bitte. Juhu.
Juhu.
Welcome back.
Ach Mensch, endlich.
Endlich wieder.
Also mir war die Sommerpause ein bisschen lang, ich bin ehrlich.
Oh, ich fand's hier super, aber sie kam mir vor wie 3 Monate und nicht wie ein Monat.
Ja, also jetzt ist es schon wieder. Ich meine, wir haben jetzt den, wievielten?
20.
20. August. Mhm. Und ich habe in der Sauna Heizung angemacht, ne?
Ja.
Also ich habe die Sauna, den Saunaofen angestellt und festgestellt.
Das ist wir brauchen es
auf der einen Seite, aber ich kann das auf Minimum 40 Grad stellen und das ist ein bisschen viel.
Das ist ein bisschen viel, aber wenigstens endlich mal sommerliche Temperaturen. Ich musste auch letztens zum allerersten Mal das Holzfeuerchen wieder anmachen.
Ach, guck.
Und das im August, obwohl ich, glaube ich, sonst vor September, Oktober nicht anfange damit.
Ja, es ist ja auch so, wenn ich meinen Töchtern in Berlin erzähle, ich mache den Kamin an, dann sagen die mir auch, kann das sein, es sind hier 30 Grad, ne? Aber ich... 13 Grad.
Not here. Also das ist, glaube ich, die Story dieses Sommers, oder? Dass es einfach nicht der tollste Sommer war.
Nein.
Wobei, wir hatten ja Hitzewellen, aber jetzt nicht für unsere Verhältnisse heiß, sondern für schottische Verhältnisse heiß.
Ja, aber die waren auch sehr, sehr kurz.
Ja.
Sind wir ehrlich.
Also Hitzewelle sind 3 Tage 25 Grad.
Ja.
Das ist Schottlands Hitzewelle. Also wenn ich das Leuten in Deutschland erzähle, da verdrehen die nur die Augen.
Ja, das stimmt. Also Leute, wenn ihr eine Coolcation wollt, wenn es auf dem Kontinent so warm ist, come to Scotland.
Ja, ich habe irgendwo einen Bericht gelesen, dass es tatsächlich immer beliebter jetzt wird, weil es ja überall so warm wird, dass viele Leute jetzt auch nach Norwegen gehen, nach Schottland und... Ja, umso schöner, dann kommt ihr alle uns besuchen.
Ja, und vor allen Dingen macht das ja auch total Sinn. Ja, also wer hält denn in einer Stadt 35, 40 Grad aus auf Dauer? Weil die Hitzewellen, die waren ja relativ lang.
Ja.
Na, also das ging ja dann auch über Wochen. Und ich habe Bilder gesehen von diesen wahnsinnig trockenen Weiden, von den trockenen Grasflächen.
Ja.
Nicht nur südlich von Edinburgh. Also ich habe Phil hat ja Familie in London.
Ja.
Und also ich habe Bilder
gesehen. Also alles gelb, habe ich gehört.
Alles gelb.
Alles gelb und braun.
Ja, alles gelb und braun. Und so eben auch in Deutschland.
Aber da können wir uns hier eigentlich nicht drüber beschweren. Wir haben gerade die Heide, die blüht.
Ja, richtig.
Und zwar alles ist gerade lila, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, und fliederfarben. Und auch sehr saftig grün.
Aber wirklich. Also es ist wirklich, wenn ich jetzt hier rausgucke, Leute, wir sitzen ja wieder in der Sauna und ich habe hier vorne so eine große Glasfront und kann dann ins Grüne gucken. Es ist wirklich sehr, sehr saftig grün.
Ja.
Die ein oder anderen roten Blättchen oder Orangenblättchen
habe
ich schon gesichtet.
Ja, der Herbst kommt.
Also und vielleicht für den verregneten Sommer haben wir vielleicht noch einen richtig geilen Herbst.
Oh, das fände ich doch schön.
Also ich meine, Herbst, September, Oktober und auch Anfang November, muss ich sagen, sind nochmal so richtig schöne Reisemonate. Ich werde ja ganz oft gefragt, Mensch, Susanne, was ist der richtige Reisemonat, um in Schottland zu sein?
Oft November, ne?
Ja.
Also Sky, hast du, glaube ich, gesagt, ist November der eigentlich beste Zeitpunkt.
Es ist wirklich, dann ist das Wetter oftmals noch sehr angenehm, besonders Anfang November. Und es sind ganz, ganz wenig Menschen hier.
Weil
dann eigentlich am Ende Oktober ist die offizielle Saison eigentlich vorbei.
Ja.
Und dann gibt es nochmal so ein ganz kleines Zeitfenster, wo das Wetter auf der einen Seite noch so einigermaßen ist, die Tage auch noch so einigermaßen, also lang sind sie nicht, sind natürlich kürzer als im Mai, Juni.
Ja.
Aber dennoch so erträglich, dass man noch tagsüber gut was unternehmen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann sind wirklich wenig, wenig Menschen hier. Und ja, ich empfehle das immer wieder. Ich meine, du kannst natürlich auch Pech haben, aber das ist ja auch so, dass du im Juni Pech haben kannst.
Ja,
dass
total.
Du eine Woche Regen hast oder
wettermäßig
so.
Oder wen du da begegnest.
Mhm. Ja. Also von daher, naja, also.
Ich muss auch sagen, es ist ein bisschen weniger los schon. Also es ist ja,
hast du schon gemerkt?
Ich habe das Gefühl, es ist schon ein kleines bisschen weniger los. In Deutschland gibt es ja noch Ferien, glaube ich. Ich glaube, Bayern hat bis Mitte September oder so.
Ja, also ich habe vorgestern ein Reel hochgeladen. Das war so ein Dashboard-Video, wo ich meinen Weg zum
Post Office, ne?
Und da sind mir einige Autos begegnet und meine Nachbarin Jo hat mir dann geschrieben, the road was quite busy. Und von daher habe ich gedacht, ja, es sind noch viele Touristen unterwegs. Ja. Und da habe ich gedacht, es ist doch noch viel los. Aber wenn du das anders
empfindest. Ach, ist ja vielleicht ganz subjektiv. Ich bin jetzt auch eine Strecke hier morgens zu dir gefahren. Um 7:30 bin ich los, 37. Da sind die ganzen Touris wahrscheinlich noch im Campervan am Schlafen.
Mit Sicherheit. Ich meine, wir haben Samstagmorgen.
Ja, wirklich. Aber ich war noch selten so motiviert, an einem Samstagmorgen eine Stunde lang zu einer Freundin zu fahren, weil ich wusste, dass wir heute wieder aufnehmen. Das erste Mal seit ein paar Wochen.
Ja, ach, ich habe mich so gefreut. Wirklich. Richtig, richtig schön.
Ja.
Und naja, wir haben uns ja ein paar Sachen überlegt, wie wir weiter machen. Und wir machen natürlich weiter, das steht ganz außer Frage. Aber wie wir das weiter gestalten. Und wir hatten uns überlegt, dass wir natürlich diese Gartensauna-Geschichte weitermachen. Aber dass wir vielleicht auch ab und an mal, weil wir ja häufiger unterwegs sind. Ich bin auf Frauenreise, du bist im Urlaub, du bist auch auf Deutschland-Tour.
Ja,
das
Tour, geil. Meine Deutschland-Tournee. Briefe aus den Highlands. Allianz Arena.
Und jedenfalls, dass wir ab und an auch mal Remote aufnehmen.
Ja.
Genau. Und naja, und weil ihr ja wisst, liebe Leute, dass das hier alles so ein richtig, also ein reiner DIY-Podcast ist.
Absolut self-made.
Total, 100% self-made. Da habe ich mich jetzt in so ein paar Sachen reingefuchst, was es da für Plattformen gibt und wie man das gestalten kann. Und ich glaube, ich habe da einen Weg gefunden, dass wir das richtig gut machen können. Das ist das, was ich, du bist irgendwo in Europa unterwegs im Urlaub.
Ja.
Oder in Berlin.
So wie auch du.
So wie auch ich, genau. Und dass wir dann trotzdem regelmäßig aufnehmen. Weil ich meine, auf der einen Seite, man könnte auch sagen, okay, wir produzieren vor. Aber ich finde das ganz schön, wenn man vor Ort irgendwo ist und es dann wirklich so macht, dass man
aktuelle Themen,
besprechen kann. Und auch, dass man so, ich glaube, Menschen merken das, wenn du vorproduziert hast und dass du dann einfach sagst, nein, ich bin jetzt hier. Und dann kannst du richtig vor Ort erzählen, wo du bist, was du fühlst, was du siehst. Und ich glaube, denke, da haben wir eine gute Möglichkeit gefunden.
Ich glaube auch. Und das war ja auch das Thema, also wir hatten ja gesagt, eine Sommerpause, weil wir auch wirklich seit wir angefangen haben mit dem Podcast jede Woche uns getroffen haben. Und nicht, dass wir das nicht gerne tun, aber es war natürlich jede Woche immer viel Fahrerei. Auch jede Woche, muss man sich mal vorstellen, wir haben ja noch trotzdem beide ein Leben, was wir irgendwie
Wir liegen eine Autostunde voneinander entfernt.
Genau, wir liegen eine Auto, eigentlich sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, von mir zu Hause habe ich eine Stunde 20 ungefähr, eine Stunde 10.
Okay, ja.
Und jetzt bin ich heute
Luftlinie,
von meinem...
Luftlinie,
aber bitte 15 Minuten.
Noch nicht rum, ne?
Also wirklich... dass das im Weg ist. Und dann bin ich heute aber auch aus Avimor gekommen, weil ich da in der Nähe von meinem Freund geschlafen habe. Und da dauert es auch eine Stunde 10 ungefähr.
Ja, das stimmt. Mhm.
So, und das jede Woche, das sind dann 2 Stunden Fahrt für eine oder die andere Person. Das war einfach wirklich viel. Und wir wollten aber trotzdem nicht darauf verzichten, uns jede Woche eigentlich zu hören. Weil es gibt ja auch immer viele Updates und viele aktuelle Dinge, die wir besprechen wollen.
Absolut.
Deswegen richtig schön, dass du da jetzt diese Lösung gefunden hast, wie wir das machen. Und dann können wir vielleicht sogar auch wirklich bald einen Videopodcast hochladen.
Also das ist...
Oh! Leute, wir sind am Upleveln. Wir werden hier Profis.
Aha, absolut. Also Videopodcast, das steht nämlich auch noch auf unserer Bucketlist. Und ich glaube...
wir sind schon auf einem guten Weg dahin. Absolut. Mal sehen, wie das klappt. Also wir versprechen jetzt hier was und haben es aber noch nicht mal selber getestet. Also wir vielleicht müssen wir mal die nächsten Tage einen Testrun machen. Was mich aber brennend interessieren würde, Susanne, und ich weiß ja schon so ein bisschen was, aber die Leute da draußen vielleicht noch nicht. Was hast du in den letzten 4,5 Wochen ohne mich getrieben? Was ist in deinem Leben passiert?
Es war traurig und einsam ohne dich.
Oh. Hello darkness, my old friend.
Ja, also ich habe meine Töchter getroffen. Auf Mallorca.
Malle.
Ah, schön, ein paar Tage Malotze. Also das das war richtig, richtig schön. Und,
da hast du einen geilen Badeanzug an.
Findest du?
Ja, den fand ich so cool.
Ah, den habe ich schon ein paar Jahre. Aber das ist ein asymmetrisches Ding. Da muss ich mal gucken, dass meine Äpfelchen so sitzen. Dass die
verrutschen, weil der Träger ist nur an einer Schulter, weißt du?
Ach, und dann Susanne, doch kein Problem. Und
auf der anderen Seite, oh, hoppla. Aber sehr, 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 sehr süß.
Oh, danke. Ja. Danke. Und da, und die haben mir zum 60. Geburtstag einen Segeltörn geschenkt. Und da habe ich mich wirklich so, so gefreut. Das war ganz, ganz toll. Und meine Tochter oder eine meiner Töchter kennt jemanden, der da ein traumhaftes Haus hat. Mm. Und wir durften da ein paar Tage übernachten. Und es war wirklich so, so schön. Und das war so ein tolles Haus. Und es hatte einen kleinen Pool. Und irgendwie war das alles so easy und so witzig. Und dann haben wir da in einem Pool gestanden. Und haben uns dann Punkte dafür vergeben, wer den besten Körper da rein. Und wer hat gewonnen?
Ich habe total abgelost, war klar. Mann.
Und dann sind wir da rumgefahren und ja, und dann war, wie gesagt, dieser Segeltörn. Das war so eine richtig schöne Segeljacht und da noch mit anderen Menschen natürlich, da gab es dann Tapas und Cava, wirklich also alles, was das Herz begehrt. Und dann sind wir in so eine Bucht reingefahren und dann konnten wir dann auch nochmal im Körper schön
elegant.
Schön elegant, ja, ja, gut, alle anderen elegant, bei mir, naja. Und
war es Bauchklatscher oder wie?
Ich war mal so ein Oberschenkelklatscher.
Oh nein!
Und so ich flach. Und ich glaube, das liegt an der mangelnden Körperspannung. Also, du musst ja schon nach oben springen und mit dem Kopf richtig schön eintauchen und dann die Beine strecken. Also ich gehe aber zu flach rein. Ich gehe zu flach rein und klatsche mir jedes Mal mein Schwabbelschenkelchen, klatsche ich da aufs Wasser. Weißt du? Und weißt du, ich mache dann Körper rein und merke schon, das, wie es klatscht auf meinen Oberschenkel. Oh. Ich tauche wieder auf und meine Girls stehen da. Mein Gott, nochmal! Mehr Körperspannung. Oh, und naja, vielleicht muss ich ein bisschen mehr Krafttraining machen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Eine andere Baustelle.
Naja, und das war so eine, dieser Segeltörn, der ging so, war mehrere Stunden. Das war ganz süß. Da war so eine amerikanische Familie noch mit drauf und dann zwei Frauen aus England. Und irgendwie, das war so eine richtig schöne Gemeinschaft. Also, die waren alle so nett und alle so, so positiv gestimmt und es war richtig, richtig schön. Und dann hatte der so eine Bluetooth-Box, da konnten wir unsere eigene Mucke da laufen lassen. Also wir hatten richtig, richtig Spaß.
Schön.
Und das war ein wahnsinnig schönes Erlebnis und das war so eines 60. Geburtstags, also wirklich würdig.
Sag mal, habe ich die noch nicht in Person gesehen seit deinem Geburtstag, ne? Das ist das erste Mal wirklich, dass ich dich sehe. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Hat dir ja schon eine Insta-Story geschickt. Aber
ja, genau. Also 60. mit den Töchtern. Was? Meine Frage nochmal dazu. Wenn du mit deinen Töchtern jetzt in Urlaub fährst, die sind ja erwachsen schon, junge Erwachsene.
Um die 30.
Fühlst du dich noch so, als seist du das Familienoberhaupt und müsstest da irgendwie die Mutterrolle groß übernehmen? Oder ist es wirklich einfach, drei Frauen sind unterwegs und haben eine gute Zeit miteinander? Wie ist so dein, kümmerst du dich da viel oder kannst du inzwischen auch, ey, die sind erwachsen, die machen ihr Ding?
Also da klopfen so zwei Herzen in meiner Brust. Es ist so beides. Aber ich weiß natürlich, dass diese Mutterrolle, so wie ich sie ausgefüllt habe in der Vergangenheit, als sie eben noch kleiner waren, dass diese Rolle eigentlich nicht mehr existiert. Dass ich schon noch natürlich, wenn sie rufen mich an und fragen um Rat oder das ist was anderes, aber am Ende des Tages sind wir schon auf Augenhöhe miteinander.
Ja.
Also es ist nicht mehr so, dass ich die in den Arm...
Die Glucke.
Oder natürlich nehme ich sie in den Arm, aber ich bin nicht mehr diese... Ich sitze nicht mehr drauf, weißt du? Du
musst schauen, dass sie essen und dass sie ins Bett gehen.
Genau, also ich sitze nicht mehr drauf, sondern das sind Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die ihr Geld verdienen, die tolle Jobs haben und die also wirklich auch ihren Shit together haben, weißt du? Und von daher würde ich eher sagen, wir sind auf Augenhöhe und wir können über Themen sprechen in einer Art und Weise, die so equal ist eigentlich. Ne? Also wir sind so gleichwürdig irgendwo, auf einem Level, dass das einfach so ist, dass du mit erwachsenen Frauen sprichst. Und manchmal erwische ich mich dabei, wie in meinem Kopf dann doch noch so ganz heimlich irgendwas nach vorne zu kommen droht und ich so auf der Zunge liegen habe, also ich weiß nicht. Und nein, aber bevor ich das ausspreche, aber ich merke das, ne? Also bevor ich es ausspreche,
klemmst du es dir.
Klemm ich mir das. Mhm. Und weil das ist unangemessen.
Ja.
Ne? Ich weiß es nicht besser.
Ja.
Ne? Ich weiß es anders und meine Töchter oder meine Kinder im Allgemeinen, ich habe ja auch noch einen Sohn mit einer eigenen Familie, aber meine Kinder wissen es auf eine andere Art und Weise und machen ihre eigenen Erfahrungen. Das muss man sich immer wieder sagen. Ne?
Ja.
Das ist also, dass du
das ist auch nicht leicht. Also ich glaube das klingt jetzt so, als wäre es das Normalste der Welt, aber ich glaube, vielen Eltern fällt das voll schwer.
Ja, das glaube ich auch, aber es gibt ja diesen abgelutschten Spruch, gib deinen Kindern Wurzeln und Flügel.
Ja.
Und da ist was dran. Ja, ne? Also du musst sie gut grounden in der Zeit, in der du sie bei dir hast. Und irgendwann leben die ihr eigenes Leben, machen ihre eigenen Erfahrungen und dann begegnest du dir wirklich auf Augenhöhe. Und das ist was ganz, ganz Schönes, wenn du feststellst, dass du deine Kinder zu sehr, sehr angenehmen Menschen erzogen
hast. Oder?
Mhm.
Bist wirklich? Du dann heimlich so ein bisschen stolz? Das ist mein Werk.
Absolut.
Ja, bin
sehr
ich.
Gut. Absolut.
Kannst aber auch sein. Ich kenne deine Töchter und deine Kinder ja nicht persönlich, aber von allem, was ich so höre, das sind echte Macherinnen.
Absolut.
Und Macher und einfach saucoole Frauen.
Danke. Ja, sind sie wirklich.
Well done.
Danke.
Ach, schön. Naja, also Mallorca.
Mallorca, genau. Und dann haben wir diesen Segeltan gemacht, also spitze. Und dann waren wir im Beach Club. Also du hast ja verschiedene, du kannst am Strand gehen, du kannst zum Beachclub gehen und dieses Konzept eines Beachclubs, muss ich sagen, das gefällt mir richtig gut. Ich
ist das das erste Mal, dass du so Beachclub machst? So, oder?
Also ich habe es das allererste Mal gemacht, als ich vor, warte mal, wie lange ist das her, 11 Jahre oder so auf Gran Canaria gelebt habe und da war ich das erste Mal in einem Beachclub. Da gibt es am Amadores Beach einen schönen Club, wo du da so liegst und du kriegst dann deine Polster dahingelegt und dann hast du auch so einen kleinen Fob, so ein Gerät irgendwie.
Ja.
Was muss man sich so vorstellen, wie wenn du eine Pizza irgendwo bestellst
und dann
vibriert das Ding. Ja. Ne? So. Und dann hast du so ein Gerät in der Hand und dann kannst du diesen Knopf drücken und dann kommt der Kellner zu dir und fragt, was du gerne trinken möchtest.
Nice,
ja. Und dann liegst du da und bist am Strand, bist am Pool oder was auch immer und dann kannst du da essen. Und das ist so ein bisschen wie soll ich das sagen? Also es ist eigentlich eingezäunt. So.
Ja,
also, du musst
eine gated community.
Das ist eine gated community, genau. Und das ist leider auch gar nicht so ganz willig. Und daher kannte ich das. Ne? Du zahlst also Eintritt und dann hast du da, weiß ich nicht, entweder so einen Verzehrgutschein mit drin oder keine Ahnung, also gibt es verschiedene Konzepte.
Ja.
Jedenfalls sagte meine Tochter dann, pass auf, es gibt ja da so einen Beachclub, wollen wir da hin? Und dann, können wir gerne machen und dann sind wir da gewesen und dann ist es natürlich so, es war leider sehr teuer, ich sage jetzt nicht, was es gekostet hat, ich weiß, du da gewesen, was war sehr teuer und dann, weil es so teuer war, waren wir natürlich die Ersten,
die da quasi das Licht angeknipst haben.
Jede Sekunde wird ja ausgenutzt.
Jede Sekunde, wir haben wirklich alles Leben aus diesem Club rausgequetscht.
Oh, Ding, weißt du?
Ja, du, aber wenn es so teuer ist.
Ja, und dann sind wir da hingefahren mit dem Bus, konnte man da ganz gut hinfahren. Und dann waren wir die Ersten, die da in diesem, auch im Pool waren. Also wir sind da rein und dann wirst du da natürlich super freundlich begrüßt und irgendwie gibt es dann so einen Welcome-Cocktail und dann kriegst du Früchteteller mit exotischen Früchten und naja, und dann gab es da zwar nicht dieses Gerät, wo du den Kellner ran holen konntest, sondern die liefen da immer rum und haben dich dann gefragt, was du möchtest und naja, und dann war das so, dass wir dann also in diesem Beachclub waren und das war, wir waren zweimal, einmal, wo es wirklich einen Beach auch gab und dann das zweite Mal, es nannte sich auch Beachclub, aber das war gar kein Beach, sondern es war ein Pool.
Ja.
Also das war eben nur in Anführungsstrichen
Pool
und rechts und links gab es dann zwar Strände, aber das war jetzt nicht Teil dieses Beachclubs. So.
Ja.
Und das erste Mal waren wir also da, wo der Strand war. Und dann liefen die Kellner da also rum und es war zu der Zeit, wo es wirklich sehr, sehr heiß war. Also auf Mallorca, ich weiß nicht, es war sehr feucht, also hohe Luftfeuchtigkeit. Es war 36 Grad, normalerweise unerträglich, aber ich, die aus einem Gebiet kam, wo es, 12 Grad und Nieselregen hatte, ich gedacht, ja,
we love it.
Und jedenfalls haben wir da unsere Sachen bestellt und, Essen, Trinken und so weiter. Und dann, Ramona, und das ist wäre jetzt meine Frage an dich. Also da kam also dieser Typ zu uns und der war ruckzuck, war der durchgeschwitzt. Und wir haben also gezählt, der hat sich 5-mal das T-Shirt
gewechselt.
Hat er gewechselt, ne? Also die tragen ja dann so eine Uniform, also was ist
das? Ach, ein Kellner meinst du?
Ein Kellner, genau.
Ah,
ja,
ich
meine Kellner, genau.
Ja.
Also der Kellner, der also die Leute da
in
Essen, Speisen, Getränke gebracht hat, kam also und wir haben schon gedacht, mein Gott, ey, das ist wirklich, und dann sind die ja nicht.
Lass doch das Oberteil gleich aus. Bleib doch und, oben ohne.
Ja, oder? Jedenfalls lief der da rum und dann haben die ja so eine Uniform an, so eine cremefarbene Leinenhose und so ein beiges T-Shirt, wo eben der Name des Clubs drauf stand, blablabla. Jedenfalls haben wir gezählt, der hat sich 5-mal das T-Shirt gewechselt, weil das so wahnsinnig heiß war. Und dann haben wir überlegt, okay, wie viel Geld an Trinkgeld also geben wir dem? Also auf der einen Seite, du willst... Obwohl beschämt man irgendwie, wenn man zu viel Trinkgeld gibt. Ich glaube nicht.
Nö, aber man sagt einfach danke für die tolle Arbeit.
Also wirklich, das war wirklich unerträglich. Dann laufen die ja da rum und sind ja nicht überall geschützt. Das heißt also, die servieren auch die Speisen in der prallen Sonne.
Ja.
Die müssen ja dann von der Küche dann irgendwie zu dem Restaurantbereich oder
dann
zu diesen balinesischen Liegen, die da überall rumstehen. Und servieren dann Speise und Getränke.
Also, wie viel Trinkgeld habt ihr denn gegeben jetzt? Oder habt ihr was? Gedanke da?
Ja, also wir haben 50 Euro gegeben.
Ja, und was habt ihr ausgegeben?
Ja,
eine Menge
Geld. Also,
dann ist ja 50 Euro, dann scheint das ja fast schon aber völlig in Ordnung gewesen zu sein, oder?
Ja, ich glaube ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie.
Also 500 Euro Rechnung, da wären ja 10% 50 Euro. Ja,
das stimmt.
So, jetzt wissen wir nicht ganz genau, wie viel ihr ausgegeben habt und wie viel Champagner ihr da bestellt habt, ihr Ladies. Aber so zwischen 50 und, wenn es mehr waren, auch mehr, ist völlig in Ordnung, finde ich.
Ja, also das, da haben wir dann, ich meine, wir kommen ja jetzt, sowohl ich als auch meine mittlere Tochter, wir kommen beide aus der Gastro und wissen natürlich,
was
für ein Knochenjob ist und was da gearbeitet werden muss.
Und dass viel über Trinkgeld läuft.
Ja, und auch viele überhaupt gar kein Trinkgeld geben, weil sie glauben, das ist da irgendwie schon mit inkludiert, aber das ist es natürlich nicht. Und dann, Ramona, frage ich mich auch, weil wenn du natürlich, was weiß ich, wenn du jetzt mehr bestellt hast, als du im Vorhinein bezahlt hast, dann hast du natürlich noch eine Extra-Rechnung, die du bezahlen musst.
Ja.
Und dann steht da ja immer 10, was ist 15, 20, 25% Trinkgeld. Und dann frage ich mich, und Leonie und ich wussten da keine richtige Antwort drauf, weil, also zu meiner Zeit, als ich in der Gastro gearbeitet vor gefühlt 100.000 Jahren, da gab es das natürlich noch nicht.
Ja.
Aber es ist nicht sowieso besser, du gibst dem Kellner das in bar.
Ja, wahrscheinlich eigentlich schon, weil das ist ja, also vielleicht werde ich mich da beim Finanzamt nicht beliebt machen, aber steuerlich ja trotzdem auch besser, weil alles, was man irgendwie über seinen Arbeitgeber bekommt, wird ja als geldwerter Vorteil oder also auch Trinkgeld angerechnet schwarzes, also kann man ja besser.
Tja, ich weiß auch
kann
nicht.
Kann er danach schön irgendwie was essen gehen mit seiner Freundin.
Ja, naja, jedenfalls haben wir dem dann eben Trinkgeld gegeben und das war
nochmal
das war wirklich so ein Knochenjob. Und dann haben wir uns hinterher überlegt, Mensch, war das genug? Hätte man dem mehr geben müssen? Aber dann war, ja gut.
Also ich finde es ja ehrenwert. Ich meine, gut, ihr kommt ja auch aus der Gastro sozusagen und Hotellerie. Ich finde es aber ehrenwert, dass ihr euch so lange Gedanken darum macht, weil ich weiß noch, ich war mal auf einem Tanisha war dabei und vielleicht erinnert sie sich, wenn sie das hört. Wir waren auf einem Weihnachtsdinner mit ein paar Schauspielerfreunden in Berlin. Und da waren einige Schauspielerfreunde, die auch wirklich, also oberste Liga, wo man sagt, die kennt man, die verdienen gut Geld, die haben nicht ausgesorgt, aber vielleicht fast schon. Und dann sind wir da zu einem Weihnachtsessen im Pratergarten, daneben ist ein Restaurant. Und dann haben wir alle, was waren wir, 8, 9 Leute, also war dementsprechend die Rechnung eben auch 700, 800 irgendwie oder mehr. Und dann war ich die Einzige, die, glaube ich, gesagt hat, naja, 10% von der Rechnung, da sind wir jetzt bei knapp 90 Euro. Da wollten die alle nicht so viel Trinkgeld geben, weil sie der Meinung waren, naja, das ist ja viel zu viel Trinkgeld für einen Kellner. Ich so, wir waren 9 Leute, wir haben hier irgendwie für knapp unter 1.000 Euro gedeint. Wir können doch jetzt nicht einen Zehner geben. So die also wenn wir alleine hier gewesen wären, hätten die auch jeweils 10% von uns.
Also jeder einen Zehner.
Und dann habe ich tatsächlich mit, ich glaube, Tanisha hat auch mit reingelegt und so ein paar andere von den Normalos, also die eigentlich nicht berühmt waren und nicht viel Geld hatten, die haben dann zusammengelegt und das Trinkgeld dahin gestemmt.
Ekelhaft.
Und die Leute, die irgendwie Liga-A-Schauspieler sind, für die war das zu viel.
Ekelhaft.
Ja, und da war ich so richtig so, deswegen Susanne, Ehrenfrau, dass ihr euch überhaupt so viele Gedanken macht und auch den Fuffi gegeben habt. Ich kann euch sagen, es gibt auch reiche Leute, die geben fast gar nichts, weil die sich so entitled fühlen und auch so geizig manchmal sind. Das heißt, ich finde, der hat die 50 Euro mindestens verdient.
Ja.
Hätte er mehr verdient? Wahrscheinlich ja. Aber ich finde, ihr seid ja auch 3 Frauen gewesen und nicht eine Riesengesellschaft, die jetzt 500 Euro drauflegen kann. Well done. Aber der Arme.
Mensch, also wirklich. Also
aber ich habe schon wirklich die Leute mit dem meisten Geld gesehen, die am geizigsten sind.
Ja gut, erschließt sich mir nicht, diese Attitüde.
Nee, aber das ist auch, weil du wahrscheinlich genau, ich habe auch als Kellnerin gearbeitet, ich weiß genau, wie viel Arbeit das ist, auch einen großen Tisch zu bedienen, eine Gesellschaft von 20, 30 Leuten zu bedienen, alleine oder zu zweit.
Ja.
Also wenn ich da 10 Euro Trinkgeld kriegen würde, wäre ich angepisst.
Ja, also
Also da kann der Mindestlohn oder der Lohn noch so gut sein, die Stunde, aber das ist ja eben das, was zeigt, wie die extra Meile, die du gehst.
Und ja, absolut, genau. Naja. Ja, dann waren wir dann, weil es uns so gut gefallen hat, diesen Beach Club, sind wir dann das nächste Mal in den anderen gegangen. Also da gibt es von dieser Gruppe da irgendwie 2. Und dann war das eben dann in Anführungsstrichen nur dieser Pool. Wir natürlich wieder um 10 Uhr pünktlich da, die Ersten, die dann in den Pool.
Die Deutschen haben schon wieder die Handtücher auf die Liegen gelegt.
Nein, hey, nein. Na, come on.
Nur eure süßen Hintern habt ihr auf die Liege gelegt.
Und dann sind wir da rein in diesen Pool. Und das war, es wurde dann ruckzuck, wurde das sehr voll. Und unter anderem war da eben auch so ein englischer Hindu.
Oh!
Und die waren ganz süß, ja, die waren alle in hellblau irgendwie gekleidet, du konntest das eben sehen. Und die Bride-to-be hatte dann diesen so einen kleinen mini-weißen Schleier und so. Und irgendwie, die waren richtig, richtig süß. Und dann habe ich wieder gedacht, dann kannst du ja Studien betreiben. Weil ja. Du liegst dann auf der Liege und guckst dir dann diese unterschiedlichen Menschen an.
Ja.
Also diesen Hindu, ich weiß nicht, 6, 7 Frauen waren das. Und wo ich gedacht habe, also wenn, und das ist wieder so Stereotyp, Leute, bitte verurteilt mich nicht dafür. Aber ich sehe die Menschen und ich weiß, aus welchem Land die kommen.
Ja. Aber manchmal ist es auch so einfach. Ja, du erkennst auch einen Briten, einen Iren, einen Deutschen, einen Holländer, einen Dänen.
Ja.
Manchmal ist es obvious.
Das war wirklich so obvious.
Klamottenwahl
also,
auch.
Ja, also die Art der Bikinis, die sie getragen haben, die diese sehr, sehr starken Bürstenwimpern, weißt du, wie soll ich sagen?
UK, it screams UK.
Wie sage ich es zugewandt? Also ich weiß auch nicht, ich habe die gesehen.
Diese Bleiwimpern.
Ja, also ohne, dass ich gehört habe, welche Sprache die sprechen, wusste ich, das ist ein britischer Junggesellinnenabschied. Und und wir sind dann in den Pool und dann kam da noch, ruckzuck war das Ding voll. Und dann war natürlich auch der Pool voll.
Ja.
Und die Leute haben also ihre Getränke mit in den Pool genommen und
angestoßen
und
rübergeschwappt
und rübergeschlabbert und weiß nicht, und dann mampfen die da die Ananasstückchen da von ihrem Früchteteller und dann fallen natürlich in den Pool rein.
Oh.
Und irgendwie, und wir drei, wir standen da und hatten uns dann überlegt, okay, wie viel Prozent Wasser ist eigentlich noch in diesem Pool? Wie viel Prozent Alkohol? Wie viel Prozent Sonnencreme? Und
naja, andere Sachen.
Und Leonie sagt, ja, und wie viel Prozent Sperma? Ja, und ich hab gedacht,
oh Gott, weißt du? Aber das habe ich letztens wirklich vor ein paar Tagen erst gesehen,
eine Forensikerin gesagt, was sie am meisten gruselt ist, Orte, wo man nicht vermutet, dass man Sperma finden würde. Und sie meinte so viele Couchen, Sofas, überall in Restaurants und Cafés, wenn du die untersuchen würdest, hättest du
Sperma finden.
Ja, das heißt, ich glaube, auch in dem Pool wird was gewesen sein.
Mit Sicherheit,
Naja, gut. Und seid ihr dann raus aus dem Pool?
Nein.
Ah,
wir haben gedacht, wir machen es jetzt.
Wir trinken uns das schön.
Wir sind jetzt drei Chamäleons. Und wir sneaken uns jetzt da in diese Masse rein und vermischen uns und nehmen die Dinge so, wie sie sind. Weißt du? Und dann kam dann später noch ein DJ und natürlich nach dem, weiß ich nicht, dritten, vierten Cover bist du auf einmal mitten in diesem britischen Hindu. Und dann am Ende des Tages waren wir dann heilfroh, dass wir noch in diesem Bus saßen. Und da ist mir was aufgefallen. Also so viel Restverstand ist noch gewesen.
Ja.
Wir sind also mit dem Bus zurückgefahren. Auf dem Hinweg ist mir das nicht so aufgefallen, aber auf dem Rückweg stand da schon relativ viele Leute, die da in den Bus einsteigen wollten. Und dann habe ich gesehen, also es waren auch Locals, die in diesen Bus wollten. Und der Bus kam und dann hast du richtig gemerkt, wie die sich schon so eine Strategie zurechtgelegt haben, um als erstes in den Bus einzusteigen und sich einen Sitzplatz zu erkämpfen. Also wir standen da eigentlich relativ weit vorne, weil wir eben schon relativ lange in der Schlange standen. Der Bus kam. Und dann kam da so eine Gruppe mit diesen Stand-Up-Paddles. Die hatten die natürlich so zusammengerollt in diesen Bags und so. Und drängten, haben uns richtig mit den Ellbogen so weggedrängt.
Touris?
Nein, das waren Locals.
Locals,
genau. Weggedrängt und sind dann in den Bus eingestiegen. Und dann haben wir so zwei, drei, weiß ich nicht, so Frauen. Die direkt hinterher haben dann auch so richtig so uns so weggedrängt.
Sag mal.
Ja, und sind in diesen Bus rein und haben natürlich dann sofort alle Sitzplätze belegt. Ich meine, mir war das egal, ich will jetzt sitzen stehen oder so. Aber dann natürlich mir überlegt, warum ist das so? Also warum? Und dann habe ich natürlich, hat mir dann abends noch darüber gesprochen und es könnte natürlich sein, dass, weil so viele Touristen und Touristinnen Mallorca bevölkern und jetzt auch noch die lokalen Verkehrs- oder Transportmittel nutzen, die relativ günstig auch sind, und die eigentlich für die Locals ursprünglich gewesen sind und das einfach die jetzt sagen, pass mal auf, ich drängel mich jetzt nach vorne, drängel mir die Touristen zurück, die sollen gefälligst stehen, ich möchte sitzen.
Ja.
Naja, und dann habe ich gedacht, ja, ein gewisses Verständnis habe ich dann doch dafür.
Ja, ich habe auch ein Verständnis dafür. Ich sehe beide Seiten. Ich finde es eigentlich, also natürlich soll man mit jedem einfach freundlich und kind sein und irgendwie, weiß nicht, so wegschubsen finde ich immer schwierig. Ja. Auch so physikalische Aggression. Finde ich immer so ein bisschen zu viel. Aber wenn ich jetzt irgendwie in Inverness bin und da auf der Brücke irgendwie da zu der Innenstadt und ich sehe irgendwie eine Traube an 30 Leuten an der Ampel, ja, also dann werde ich auch definitiv mich auch da vordrängeln und sagen, Leute, ich warte nicht, bis ihr hier langsam über die Ampel getrudelt seid. Mhm. Ich gehe jetzt vorne weg. Deswegen kann ich es irgendwo so ein bisschen verstehen. Mhm. Oder auch meine Ungeduld, wenn ich auf der da die Straße im Loch Ness lang fahre nach Hause und dann die Touristen mit 30 Meilen die Stunde da lang fahren. Mhm. Da überhole ich auch manchmal mit.
Ah, okay.
Weil ich so denke.
Bin ich ganz anders. Ja. Also wenn ich so Leute sehe, die am Loch Ness langsam fahren, dann fahre ich auch langsam und denke mir,
die Ruhe hätte ich gern.
Warum muss ich mich jetzt beeilen? Da vor mir ist jemand, der ist vielleicht unsicher, fährt das erste Mal auf der linken Seite, hat jetzt diesen Campervan gemietet, weiß nicht so richtig, oh Gott, ist das Ding riesig, jetzt auch noch auf der falschen Seite. Und dann gebe ich denen extra Space und tuckel hin.
Die denen noch extra Space?
Und ich sitze da und bin so, Mann! Nein, bin ganz anders. Und dann gebe ich denen Zeit und denke dann, also da ist vor mir jemand, vielleicht gestresst, vielleicht auch amüsiert er sich bestens und guckt sich in aller Ruhe um und denke mir, so, und das ist für mich das Zeichen, auch nochmal die Environment hier zu appreciaten.
Ja, also von Susanne können wir alle nochmal was lernen. Ich muss aber auch sagen, es geht mir immer besser, wenn ich mich dann entschlossen habe, das Ganze einfach zu akzeptieren und friedlich zu sein, als wenn ich da hinten sitze. Und also natürlich macht es mir auch keinen Bock, da sauer hinterm Steuer zu sitzen. Mhm. Aber ich glaube, ich habe noch nicht die Reife, das ruhig angehen zu lassen. Bis jetzt sitze ich da wirklich und fluche. Und Mann, verdammte Scheiße, noch einmal. Wie dumm kann man denn sein? Habt ihr den Lotto gewonnen, den Führerschein? So sitze ich da. Oh. Naja.
Okay.
Aber ja, was ich trotzdem, aber was ich nicht cool finde, trotzdem auch von den Mallorquinern, da dieses so Wegschubsen und Drängeln. Ich finde da... Da und hört auch die so ein Busfahrer bisschen.
Ganz unfreundlich.
Ja.
Ne, wenn du das Geld da nicht passend hast und so, also die blaffen dich richtig an.
Mhm.
Und naja, also wie gesagt, ich habe natürlich Verständnis dafür, ich habe schon Verständnis dafür. Nicht eigentlich, sondern ich habe Verständnis dafür, dass Menschen ungehalten sind über das Verhalten von Touristen, Touristinnen. Mhm. Und ich meine, gibt es auf Mallorca überhaupt eine Saison, wo es keine Touristen gibt, ich weiß nicht.
Ja, so diese typische ab Oktober, ne?
Ja.
Also so, da ist ja so die typische Ibiza-Mallorca-Saison. Ist ja im September, ist der letzte Monat. Und dann kommen Gewitter und Regen ja auch.
Und ich habe immer gedacht, September, Oktober, das ist die Zeit, wo die ganzen Clubs unterwegs sind.
Clubs?
Ja, also die, so die weiß nicht, Kegelclubs.
Gibt ach so, es, ich dachte, du meinst Disco-Clubs.
Nein.
Also, die sind ja im Juli unterwegs.
Nein. Ich meine, also so Frauenclubs.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass im September und Oktober, ich fliege jetzt auch im September in Urlaub, nochmal Ende September.
Ja.
Aber ich glaube dann Oktober, November, da passiert nicht mehr viel auf den Inseln.
Meinst du?
Also zumindest Ibiza weiß ich, dass da relativ ruhig wird. Also da ist alles dann ausgestorben ab Ende September, Oktober.
Kannst du dir vorstellen, ich war noch nie auf Ibiza. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann das sein?
Weißt du was, ich hätte eigentlich voll Bock, mal mit dir einen Urlaub auf Ibiza zu machen, jetzt wo du es so sagst.
Ja.
Weil ich glaube, das wird dir richtig viel Spaß machen.
Ach.
Ja. Es sind ganz viele auch oben ohne am Strand.
Ja.
Ja, das ist also so richtige Hippie-Freikörper. Hippie-Kultur.
Lieben wir.
Ja. Dann du und ich auf so einem Rave in so einer Villa von irgendwem.
Toll.
Und dann morgens Sonnenaufgang.
Oh, lass die Titten
mit dem Kava. Ja, Titten raus. Let's
Titten
go.
Titten raus ist Sommer.
Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Da gibt es auch tolle Beachclubs.
Ah.
Und viele Briten aber auch, ne? Also das,
okay, das ist ja nicht das Verkehrteste.
Nö, aber ich glaube, ein bisschen weniger Deutsche dann dafür.
Ah, okay.
Ein bisschen mehr Briten. So viele London-Briten. Mhm. Die fahren immer gerne im Sommer nach Ibiza.
Ah.
Ibiza.
Ibiza. Schon gleich. So, jetzt habe ich nur von mir erzählt, Ramona.
Oh, du, ich lieb's aber doch in deinem Leben. Wir haben uns auch lange nicht gesehen.
Das stimmt.
Ich hatte ja meinen Roadtrip nach Deutschland. Ich hatte jetzt nicht einen klassischen Sommerurlaub bisher so mit Insel. Der kommt für mich im September erst. Ich fliege nach Korfu. Aber ich hatte ja den großen Roadtrip. Und ja, komischerweise, weißt du noch, es waren so viele Sachen mit meinem Auto kaputt. Und dann wirklich in der Woche, bevor ich losfahre, haben sich alle Probleme in meinem Auto in Luft aufgelöst.
Oh, wie geil.
Und alles war super.
Also das ist ausgesessen.
Ja, ausgesessen, keine Luftdruck mit Nachrichten mehr bekommen, dass irgendein Luftdruck nicht richtig ist in den Reifen, kein Geklapper mehr von den Bremsbelägen. Ah. Alles hat super geklappt. Kann dir aber ganz deutlich sagen, würde ich diese Tour nochmal machen, Susanne. Ich habe es letztes Jahr schon gesagt. Ich glaube, ich kann sie nicht nochmal machen. Es ist
warum
wirklich,
nicht?
Es ist einfach für so kurze Zeit, also selbst wenn ich 10 Tage oder 2 Wochen bleibe, mhm, es ist so viel Fahrerei. Es sind 2 Tage hin, 2 Tage zurück. Mhm. Und ich bin danach auch immer 2, 3 Tage völlig platt von diesem Sitzen und Fahren, mhm, für 10 bis 12 Stunden am Tag. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sich das noch so lohnt, aber war es trotzdem ein cooler Roadtrip, ja. Mhm. Es hat schon voll Spaß gemacht, auch im Süden Englands zu sein, den Eurotunnel zu nehmen.
Ja.
Aber ja, Spritpreise haben mich, glaube ich, auch so ein bisschen abgenervt, weil es ist ja wirklich, also ich war ekelhaft, völlig schockiert.
Mhm.
Ich war völlig schockiert. Ich glaube, das Höchste, was ich gezahlt habe, war 2,70 oder 80 oder sowas, fast 3 Euro. Oh,
scheiß die Wand an.
Ja, naja. Oh. Ja, jetzt habe ich gedacht, vielleicht mache ich es nochmal, aber vielleicht nicht alleine. Vielleicht nehme ich meinen Boyfriend mit, dann kann der auch mal ein bisschen was fahren.
War der schon mal in Deutschland überhaupt?
Nee, der war noch nie in Deutschland tatsächlich. Ja, er hat mir auch erzählt, so die Briten wissen, glaube ich, gar nicht, dass man in Deutschland auch schön Urlaub machen kann.
Mhm.
Ich glaube, viele denken eben einfach nur, ja, weiß nicht, Berlin, Hamburg, München, es gibt die Städte und ansonsten vielleicht Black Forest noch. Mhm. Aber er erfährt immer mehr auch von seinen Freunden, dass eigentlich ganz viele Familien sogar nach Deutschland teilweise fahren, um da Campingurlaub zu machen.
Ach.
Schwarzwald, Bayern, Alpen, ist ja alles so nah dran. Nee, der war noch nie da, den nehme ich hoffentlich mal mit, aber die Autotour nochmal alleine machen, ich weiß nicht.
Das ist ja auch eine Ochsentour. Also wie lange bist du gefahren? Du bist in, ich sag mal, Großraum Inverness gestartet.
Ja.
Und dann bis Folkestone gefahren?
Bis Folkestone gefahren. Mhm. Das waren insgesamt 11,5 Stunden.
Oh.
Ja. Und das waren mit wenig Pausen. Ich bin keine, die ausgiebigst lange Pausen macht, sondern ich mache wirklich Pipi, Pipi Misha, Essen.
Also du warst mit Hund tanken unterwegs
auch. Ich war ja noch mit Hund unterwegs, was ja auch immer schwierig zu timen ist, weil nicht immer, wenn ich Pipi muss, muss sie Pipi. Das heißt, ich bin vielleicht eine halbe Stunde vorher angehalten, dann musste ich eine halbe Stunde später wieder anhalten für sie und dann auch essen und spazieren gehen. Aber ja, 11,5 Stunden bis Folkestone und dann von Calais rüber waren es 10 Stunden genau on the dot, die ich rübergebracht habe nach Berlin. Und es war schon schön, aber es ist einfach eine lange Fahrerei.
Also, das ist lang. Und wäre für dich keine Option gewesen, bis nach Newcastle zu fahren und dann die Nachtfähre zu nehmen?
Hätte man machen können, aber weißt du, selbst mit den Spritkosten, die so teuer waren, es wäre immer noch so viel teurer gewesen.
Ah, okay.
Nicht, dass ich jetzt ständig auf jeden Cent schauen muss, das gönnen kann ich mir auch, aber 1200 Euro für eine Kabine zahlen, finde ich echt, das tut weh. 1200 Euro, da kann ich ja einen Flug nach Südamerika für buchen. Für das Geld.
Was? 1200?
200 Euro, weil es nur 4 Hundekabinen gibt auf der Fähre. Und du musst eine Hundekabine buchen, wenn du mit einem größeren Hund unterwegs bist. Das heißt, wenn die Kabine nicht da ist, dann ist sowieso schon mal Pech, dann kannst du nicht mit. Mhm. Wenn die Kabine da ist, dann ist die natürlich preislich so angesetzt. Sie ist für 4, 5 Personen auch die Kabine eigentlich.
Mhm.
Aber ich wäre dann allein in dieser Kabine.
Verstehe. Mit dem Hund. Aber jetzt angenommen, du hattest ja jemanden, der auf dein Zuhause aufgepasst hat.
Ja.
Und hätte deine Haushälterin nicht den Hund noch nehmen können und dann wärst du ohne Hund gefahren?
Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Also ein 30-Kilo-Hund, wenn du keine Erfahrung mit Hunden hast, das tue ich niemandem an. Und Misha ist auch, die ist toll, aber die hat auch eine 2%ige Reaktivität. Also wenn die irgendeinen Typen sieht, der ihr nicht geheuer kommt, dann kann die auch dann jemanden sich von alleine losreißen. Oh. Also es braucht für so einen größeren Hund, glaube ich, schon Leute, die größere Hundeerfahrung haben.
Verstehe.
Und das wollte ich ihr nicht antun. Mhm. Wir hatten ja auch noch, das erzähle ich gleich, das Drama mit die Katze war verschwunden.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, Elena hatte mit 2 Katzen und 2 Hühnern genug zu tun.
Mhm.
Aber wenn es jemand gewesen wäre, der sich mit Hunden gut auskennt und Misha auch öfter mal hat, dann würde ich das natürlich so machen. Also jetzt zum Beispiel, meine Mutter kommt im September, die kann mit Misha sehr gut.
Aha.
Und da bleibt Misha dann zu Hause.
Ja.
Aber ich glaube, ich hatte früher mal die romantische Idee, dass Misha irgendwie so und ich zusammen wie so ein Pärchen, weiß nicht, in den Sonnenuntergang Roadtrip fahren und die Nacht. Und jetzt habe ich sie 2-mal mitgenommen, es war auch schön.
Mhm.
Muss Misha jetzt nochmal nach Deutschland? Ich weiß nicht.
Mhm. Und wie ist das, also musst du nicht dann noch so besondere Zertifikate haben?
Oh, es ist wirklich Shenanigans. Also man kann jetzt seit diesem Jahr auch offiziell nicht mehr mit dem EU-Heimtierausweis zurück einreisen nach UK. Das heißt, früher konnte man, wenn man EU-Heimtierausweis hat, also so ein Passport für Hunde, den habe ich mir letztes Jahr nämlich in Deutschland ausstellen lassen für Misha. Ich weiß nicht, ich brauche einen europäischen Passport für meinen Hund, damit es einfacher wird und günstiger. Und den kann man jetzt nicht mehr nutzen, um ins Land hier einzureisen. Das heißt, man braucht jetzt immer dieses Zertifikat, was irgendwie 230 Pfund oder so kostet.
Das musst du jedes Mal neu
erstellen? Ja, das ist gültig für 3 Monate, aber nur für eine Reise. Also ich kann nicht mit dem Zertifikat ausreisen, dann wieder zurückreisen und dann wieder innerhalb dieser 4 Monate irgendwann nach Deutschland fahren, sondern das ist für eine große Reise gedacht. Also ich kann damit einmal einreisen und einmal ausreisen. Und das kostet mich ungefähr 230, 240 Pfund. Und das ist hauptsächlich ein, weiß nicht, 7-seitiges Pamphlet, wo die Tierärzte einfach nur unterschreiben müssen, dass sie eine Tollwutimpfung hat und dass sie gesund ist. Aber es ist ein riesen
Was ist denn das für eine Beutelschneiderei?
Ja. Ja. Well, Brexit, Exit, Brexit. Richtig gemein, da wird auch die Insel Gut, Alles Gut, wird da wahrscheinlich auch ein Lied von, weil die hat ja auch einen europäischen Heimtierausweis, aber das gibt's jetzt nicht mehr, sondern man muss jetzt eben immer so ein Animal Health Certificate ausfüllen. Und dann auf dem Rückweg ja noch, das ist es ja, musst du noch zu einem Tierarzt und zwar bis zu spätestens 5 Tage vor der Einreise nach UK, also das 5 Tage vor Einreisezeit, zu einem Tierarzt zu gehen irgendwo in Europa, der deinem Hund eine Wurmkur verabreicht. Das sind ja eigentlich Sachen, die auch der Besitzer ganz normal machen könnte. Es muss eine vom Tierarzt verabreichte Wurmkur sein und diese Person muss dann nochmal auf dem Zertifikat was unterschreiben. Also da bist du auch nochmal 50 Euro los auf dem Rückweg. Wenn du jetzt noch denkst, 1200 Euro für diese Kabine, also... Ja, es ist schon, es lohnt sich schon alles nicht so richtig. Ich glaube, es lohnt sich eher für Leute aus Deutschland, die Urlaub mit ihrem Hund in Schottland machen wollen, wo sie sagen, ich möchte unbedingt meinen Hund mitnehmen in den Urlaub. Mache ich es nochmal so? Ich weiß es nicht.
Ich meine, Schottland ist ja schon auch Hundeparadies.
Ja, voll. Und man kann ja auch mit dem Van so schön hier campen und schlafen und tun.
Das heißt also, wenn jetzt Leute aus Deutschland mit ihrem Hund nach Schottland kämen und würden jetzt hier mit dem Camper irgendwie eine Rundreise machen, dann müssten die... Die bräuchten dann auch so ein Animal Health Certificate?
Ja, genau. Die bräuchten auch, beziehungsweise, ich weiß aber nicht, wie das ist von der Deutschlandseite. Kann ich vielleicht mal recherchieren und nächste Woche nochmal ein Update geben, ob die vielleicht noch mit dem EU-Passport einreisen können und dann aber ein Zertifikat brauchen für raus. Ich schau mal. Da muss ich mich nochmal erkundigen. Hallöchen, das ist Ramona in der Post-Production. Ich habe das nochmal recherchiert, weil ich gebe hier jetzt nämlich total die falsche Antwort. Und zwar ist diese Regel mit dem EU-Passport, dass der nicht mehr gültig ist, nur für Hunde, die in UK ansässig sind. Das heißt, ihr könnt natürlich weiterhin, wenn ihr in Deutschland lebt, weiterhin mit eurem Hund und eurem ganz normalen Ausweis zu den normalen Bedingungen einreisen. Schaut aber bitte nochmal nach, was diese Bedingungen genau sind, ob ihr auch irgendwie eine Wurmkur verabreichen müsst oder nicht, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber diese Regelung mit dem Einreisen und Ausreisen, dass das nicht mehr geht, das gilt nur für uns UK-Leute.
Aber ja, ich glaube, das ist, ich meine, ich hatte ja lange überlegt, möchte ich einen Hund? Und irgendwie hatte ich mich mit der Idee schon so ein bisschen angefreundet, aber ich glaube, das ist mir zu viel Hassel.
So, jetzt muss ich aber auch dann erzählen. Letzte Woche haben wir uns getroffen, um zu besprechen, wie es mit dem Podcast weitergeht. Und Leute, ich hatte, Misha habe ich ja oft dabei, die ist heute jetzt nicht da, die ist zu Hause, aber die habe ich oft dabei und diesmal wusste ich, aber Misha war unruhig, war schon den ganzen Tag auch länger im Auto, keinen Spaziergang gehabt, die wird sauer, wenn ich sie im Auto lasse. Dann sage ich, Susanne, kann ich den Hund mit reinbringen? Ich weiß, es ist nicht ideal, aber wir quatschen ja erstmal nur. Also habe ich Misha reingemacht und dann nach dem Besuch meinte ich so, und Susanne, jetzt wo du einen Hund hier so im Haus hattest, willst du einen Hund, bist du eine Hundeperson? Susanne sofort so, nein, absolut gar nicht, weil ich glaube, Misha war dann mal kurz draußen oder so und ich meinte, sie muss vielleicht Pipi oder Kacke. Und dann hast du dir, glaube ich, vorgestellt, dass sie jetzt gerade wiederkommt, rein, sich auf den Teppich legt und gerade eben noch ihr Geschäft gemacht hat und dann hast du gemerkt, ne, das ist eigentlich nichts für dich.
Ja, stimmt, stimmt.
Habe ich aber so ein bisschen gemerkt und gar nicht im Negativen, aber dass ich so dachte, wenn du wirklich verrückt nach einem Hund wärst, dann wärst du ganz anders, glaube ich, wenn ein Hund bei dir zu Hause wäre.
Ach, guck an, hast du gemerkt.
Ja, habe ich gemerkt. Und zwar, deswegen wollte Misha ja auch so viel Aufmerksamkeit von dir, weil du sie ihr nicht gegeben hast. Ach. Das ist immer der Trick bei Hunden, wenn du die links liegen lässt, dann sind die so, oh, warum lassen die mich links liegen? Von dir möchte ich jetzt extra was. Und Misha hat dich die ganze Zeit angehimmelt und die Arme nicht oft zurück angehimmelt worden, was völlig in Ordnung ist. Sie ist ein stinkiger großer Hund. Und da habe ich so gedacht, ob Susanne wirklich einen Hund haben möchte, ich weiß es nicht.
Genau, ich habe mir vorgestellt, die macht draußen in meinem Garten, macht die Kaki und dann setzt sie sich mit ihrem Hinterteil
Kaki-Arsch mit dem Kaki-Arsch auf deinen pinken Teppich.
Richtig, genau.
Den roten Teppich.
Ja. Do I like it? I don't think so.
I don't know. Aber du, es kommt auch ganz drauf an. Also mein Hund hatte wirklich solide Pus. Da wird nichts.
Aber es gibt auch Hunde, die fressen ihre eigene Kacke.
Ja, das ist es halt auch. Und du kannst auch Pech haben. Du kannst auch einen Hund haben, der einfach Verdauungsschwierigkeiten hat und du auch ständig Dünnpfiff und so ein.
Oh nein!
Da muss ich sagen, bin ich wirklich von verschont. Misha hat einen tollen Magen. Alles, was sie isst, ist perfekt verdaut. Aber du kannst auch Pech haben. Und es ist ein Big Hustle. Und es ist eben nicht so einfach, auch mal ebenso, selbst einen größeren Hund oder einen kleineren, bei irgendwem zu lassen. Weil wenn die sich nicht mit Hunden auskennen, sind die oft auch gerne mal überfordert.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja.
Also vielleicht doch kein Hund.
Nee, also ich glaube, mit dem Hundethema bin ich durch.
Ja, aber dann hatte ich so ein bisschen Angst. Phil drängt ja immer so ein bisschen auf den Hund. Genau. Und ich hatte schon gedacht, so ich sehe es schon kommen, dass Phil dir irgendwann mal einfach einen Hund schenkt und du eigentlich gar keinen Bock drauf hast.
Ja, das werde ich ihm nochmal ganz genau, kommunizieren.
Also sollte ich jemals mitbekommen, dass der plant, dich zu überraschen mit einem Hund? Oh Gott. Was möchtest du, dass ich mache? Ihm das ausreden?
Sofort.
Ja.
Sofort. Und du warnst mich bitte auch vor.
Ja, ich warne dich
auf jeden Fall vor. Du warnst mich vor, dass er irgendwas vorhat und dann kann ich direkt intervenieren.
Soll ich ihm auch ein Bein stellen oder so?
Richtig, genau.
Bein brechen, irgendwie so ja, Mafia-Methoden. Absolut. Ja, oh, absolut. Phyllis im Krankenhaus, sorry. Das geht natürlich nicht. Und Susanna, Frauenreise, ihr könnt keinen Hund euch holen. Nee, aber deswegen finde ich es ja so gut, dass du den Gedanken lange mit dir lässt und ja, darüber absolut. Nachdenkst und nicht mal eben so voreilig, wie viele das machen, einfach einen Hund holen. Weil dann am Ende wirst du dem vielleicht nicht gerecht und Hundilein ist dann traurig.
Ich kann mich erinnern, im letzten Jahr muss das gewesen sein, da hatte Phil aus Saudi recherchiert, wer hier in Inverness so einen Cocker Spaniel wurft. Da hat er einfach einen Termin für mich gemacht. Ja. Und habe ich gedacht, ach ja, Mensch, komm, vielleicht muss dir einer nur einen richtigen Anstupser geben. Und
manchmal braucht man so einen.
Genau, manchmal braucht man ja so einen kleinen Anstupser irgendwie. So, ich also dahin, habe mir diese Hunde angeguckt und das war so eine ganz unerfreuliche Frau. Die hatte da irgendwie sechs kleine Welpen und die hat mir sogar so einen Welpen auf den Arm gelegt. Und da, wo würde man vielleicht einfach meinen...
Da kommen dann die Muttergefühle hoch.
Ja, oh, wie süß, auch wie niedlich, muss ich unbedingt haben. Nein.
Susanne, du bist keine Hundeperson dann.
Nein. Und dann habe ich ihr den zurückgegeben und die guckte mich ganz doof an. Ah! Weil wahrscheinlich war vielleicht die erste Frau,
die diesen
Welpen zurückgegeben hat. Habe gesagt, ja, schön, vielen Dank, ich muss nochmal überlegen. Bin dann gegangen.
Und
keine Gefühle gehabt dazu.
Vielleicht bist du keine Hundeperson, das ist ja auch völlig in Ordnung.
Ist in Ordnung, oder?
Hey, natürlich,
du hast Hühner. Ich bin eine Hühnerfrau.
Ja. Du liebst Hühner, du hältst Hühner, du isst Hühner.
Okay. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich liebe meine Hühner, weil ich esse auch Fleisch.
Aber es ist ja völlig in Ordnung, keine Hundeperson zu sein.
Ne? Denke auch. Also ich meine, das Thema ist abgehakt.
Du und Spanier, also falls er wirklich aber die Idee nicht mehr loslassen sollte, Cocker Spaniels sind hochaktive Arbeitshunde. Das ist auch nicht ein Hund für, ich will ein Haustier, sondern das ist eigentlich ein Hund, der braucht einen Job. Die sind unstillbar in Energie und so. Das sind auch Sachen, wo viele sich dann, die denken, ach Mensch, kleiner, süßer Spaniel, der ist so ein bisschen hyperaktiv. Ja, weil der keinen Job hat, der braucht. Also ne, das sind auch so Sachen, Hunde brauchen gewisse Dinge.
Ja.
Kätzchen, kannst du dir Katzen vorstellen?
I don't know.
Die also kotzen ja auch ab und an einfach so.
Also auf den Teppich. Hatte ja zwei Katzen und die sind jetzt bei meiner Tochter. Die sind jetzt auch schon sehr alt und wenn die irgendwann mal das Zeitliche segnen, weiß ich also, dass sie sich keine zwei neuen Katzen besorgen wird und ich glaube ich auch nicht.
Ist kein Fan mehr von Haustieren vielleicht in dem klassischen Sinne.
Ja, vielleicht bin ich einfach kein Haustiermensch.
Also, vielleicht.
Ja, ich bin eine Nutztierfrau.
Bist du Bäuerin?
Nein, also ich habe meine Hühner im Garten, die liebe ich und die sind total goldig und süß und die mag ich so gern.
Ja.
Ich glaube, ich belasse es einfach dabei.
Und das ist auch völlig in Ordnung, Susanne.
Ja, ne? Ja. Also ich muss mich nicht schlecht fühlen.
Nee.
Man sagt ja immer, Menschen, die keine Haustiere mögen, weiß ich nicht.
Sind Psychopathen oder
sind
was?
Sind Psychopathen.
Nee, ich glaube einfach, du hast andere Interessen und andere Sachen, die dich erfüllen und ausfüllen.
Richtig.
Und ich liebe stinkige, kackige Hunde.
Also du hast also einen 20-Stunden-Trip, also einen über 20-Stunden-Trip hinter dir gehabt.
Über 20-Stunden-Trip gemacht, aber auch wieder eine schöne Goodies von zu Hause mitgebracht, bei Rewe, bei DM. Mhm. Viel zu wenig mitgefilmt, hätte vielleicht eine DM-Tour nochmal filmen sollen. Da habe ich mir ganz viele schöne, tolle Sachen geholt. Mhm. Aber du, ansonsten, schöne Heimat besucht, dann war ich wieder zurück. Und da werde ich jetzt noch nicht ganz nah drauf eingehen, aber ich habe ja schon vorhin erwähnt, Boyfriend, also das mit dem Schotten läuft immer noch sehr, sehr gut. Als ich Susanne letzte Woche getroffen habe, da hast du ja gesagt, und läuft es noch?
Ich habe ja nichts von dir gehört. Ja, und ich wollte dich aber auch nicht stören, weil ich wusste, es ist Summertime.
Ja, und manchmal denkt man auch, wenn man nichts hört, vielleicht ist auch vielleicht nichts Gutes gerade zu erzählen.
Genau.
Kann aber sagen, alles ist gut. Ich habe die Eltern inzwischen kennengelernt. Oh, und als ich das erzählt habe, war Susanne so, die Eltern? Ja, also wirklich für, im dritten Monat.
Das ist in Sack und Tüten, würde ich sagen.
Das Ding ist irgendwie gefühlt in Sack und Tüten, aber bin natürlich voll noch in dieser Anfangsverliebtheitsphase. Hast du ja auch gesagt, das ist eine Phase, die kommt so ja eigentlich nie wieder, deswegen genieße ich sie gerade so lange, wie sie noch ist. Knock on wood, es läuft so, so gut.
Oh, toll.
Und
ich bin so, so happy für dich, wirklich.
Danke.
Also es freut mich so wahnsinnig.
Ach du,
wirklich.
Wer hätte das gedacht, von Männerhass zu... Weil ich glaube wirklich, mein erstes virales Video war ja irgendwie, du gehst durch die schlimmste Trennung deines Lebens, sagst Männern ab und du kaufst den Cottage in Schottland. Eigentlich total schön, dass ich dann doch die Hoffnung nicht verloren habe, dass es noch Liebe gibt.
Genau.
Ja, gibt sehr, sehr schön.
Naja. Also das denke ich auch. Das ist so eine, glaube ich, so eine Learning Curve, die ich, also so eine Learning, wie gesagt, was, Lerngeschichte?
Ja.
Learning Curve.
Learning Curve.
So eine Learning Curve, die ich auch durchgemacht habe. Du hast eine große Enttäuschung hinter dir, aber du glaubst trotzdem daran, dass das nicht
Finale.
Ja, oder auch nicht, dass das nicht das gängige Modell ist, sondern dass es eben noch andere Dinge gibt und die dir begegnen. Und wie schön.
Wie schön. Ich freue mich auch. Und wir haben jetzt Urlaub, machen wir in Corfu im September und nächstes Jahr großer Family-Urlaub. Nach Teneriffa. Ich war noch nie auf Teneriffa. Warst du da schon mal?
Ja, ich war schon
mal. Ja. Da war ich noch nie. Ich war ja noch nie auf den Canary Islands.
Oh,
ich war nur auf den Mediterranean da, Mallorca, Ibiza, Formentera. Das bin ich sehr, sehr gespannt.
Oh, wie schön. Und was für eine Jahreszeit?
Sommer, full-on Sommerferien. Okay. Also so Schulferien, Juli,
Ja, bravo.
Ich kann es kaum abwarten.
Oh, und
ansonsten ist einiges passiert, aber ich glaube, da haben wir bestimmt auch noch die nächsten Folgen Zeit drüber zu sprechen. Da gibt es einiges, was die letzten Wochen passiert ist und ich bin mal sehr gespannt, wie wir auch jetzt hier weitermachen mit unserem Video-Remote-Aufnahmen, wie das so klappt, Susanne.
Ach, das wird super. Das wird richtig super. Und ich finde das auch immer schön, weißt du, ich meine, also wir haben ja keine Podcast-Produktion im Rücken, also keine Redakteurinnen,
keine Producerin und
alles self-made.
Sondern, aber
falls wir uns jemand unter Vertrag nehmen
also
möchte.
Bitte.
We're open for negotiations. Aber dadurch, dass wir es selber machen, finde ich auch schön, also ich lerne so viel dabei.
Ja, voll.
Weißt du, also du gibst es nicht ab, sondern du beschäftigst dich selbst damit und fuchst dich da rein und lernst neue Sachen. Und das finde ich auch ganz aufregend.
Muss ich auch sagen. Also wer kann wirklich also behaupten, dass so, weiß nicht, hobbymäßig einen Podcast schneiden? Also ich glaube, viele stellen sich das auch immer so leicht vor. Es ist ja einfach auch Arbeit.
Na klar. Und sind wir ehrlich, Cutterin, das ist ein Lehrberuf.
Ja,
Drei Jahre.
Ist ein gut bezahlter Beruf. Also den gibt es nicht aus,
nur,
ohne Grund.
Weil wir da jetzt so ein bisschen rum, oder du besser gesagt, du schneidest das. Ich backe Sauerteigbrot oder so. Aber ich bin weder Bäckerin und du bist keine Cutterin, sondern wir haben uns das irgendwie selbst beigebracht und gucken, dass das Ergebnis irgendwo an das Optimale heranreicht.
Ja. Ich finde, wir machen das eigentlich ganz gut.
Ja, finde ich auch.
Ein bisschen eigennützerisch und Eigenlob.
Eigenlob. Ja, genau.
Eigenlob stinkt nicht.
Nein, stinkt überhaupt nicht.
Nein, was stinkt, ist mein Hund, nachdem sie Pupu gemacht hat und sich auf deinen Teppich legt.
Hat sie ja gar nicht.
Hat sie ja gar nicht. Sie hat ja nur Pipi gemacht, tatsächlich.
Aber selbst das finde ich. Oh.
Ja.
Hat sie das richtig abgeschüttelt? I don't know.
Ja, ja, naja.
Okay, ich bin keine Hundefrau.
Und das ist auch völlig in Ordnung. Wollen wir mal einmal schauen, ob denn, wir haben nämlich, glaube ich, uns gar nicht unserem Podcast generell gewidmet, auch keinen Kommentaren. Wollen wir mal schauen, ob es irgendwelche Kommentare gibt, die in den letzten paar Wochen entstanden sind?
Sehr gerne.
So, wir hatten ja in der Sommerfolge ein paar Auswanderer. Geschichten geteilt. Das heißt, es sind jetzt wahrscheinlich gar nicht so viele Fragen aufgetaucht zu uns per se. Aber so ein paar Sachen habe ich hier gefunden. Und zwar die Lena fragt, hey ihr zwei, ich hätte mal eine Frage für die nächste Live-Episode. Wie ist es, als Nicht-Muttersprachler nach UK auszuwandern? Ich studiere selbst Englisch an der Uni und würde deshalb von mir behaupten, dass mein Englisch sehr gut ist. Trotzdem hätte ich Angst, dass ich dann beim Arzt, Werkstätten, Ämtern aufgeschmissen bin, weil ich nie das Verständnis eines Muttersprachlers haben werde. Wie war das bei euch? Kamt ihr gut zurecht? Wart ihr wegen den Sprachbarrieren überfordert? Liebe Grüße, Lena. Ja, Lena, was soll ich dazu sagen?
Ja.
Also, ich weiß noch ganz genau, und ich habe von mir behauptet, ich habe nicht Englisch studiert, aber ich habe behauptet, dass ich sehr, sehr gutes Englisch spreche. Tue ich auch. Habe aber so ein typisches Queen's English, Emma Watson, London, High English gesprochen und bin nach Manchester gezogen und kann deutlich sagen, ich habe das erste halbe Jahr meine Schwiegereltern nicht verstanden. Aber wirklich gar nicht, weil einfach die Dialekte und die Akzente hier so stark sind. Und das hat es mir echt schwierig gemacht. Aber am Ende des Tages habe ich trotzdem, sobald ich einen Job hatte, meinen ersten Bürojob, innerhalb wenigster Wochen gewöhnst du dich ja schon an so viele Sachen, dass das für mich tatsächlich kein Problem war. Aber ich sprach sehr gutes Englisch. Ich glaube also, Lena, wenn du gutes Englisch sprichst, das studierst, dann ist es nur noch eine Sache von, dass du so in die Frequenz, glaube ich, reinfinden musst, so gewisse Sachen rauszuhören oder you're right. Es ist nicht how are you doing, sondern are you right. Das sind so Kleinigkeiten, die lernt man dann einfach. Aber war ich überfordert? Nö. Ich bin aber auch ein Sprachmäuschen. Also Ja, sprich mehrere Sprachen.
Das also ich stimme hundertprozentig zu. Lena, mach dir keine Sorgen. Wenn du Englisch studierst, hast du also auf jeden Fall die beste Grundlage. Und jetzt leben wir in Schottland, wo nochmal der Dialekt sehr, also unter Umständen extrem sein kann. Mhm. Speziell, wenn du mit Menschen sprichst, die aus der Glasgow-Area kommen. Also da habe ich auch heute noch meine Schwierigkeiten. Ja. Und du musst da wirklich sehr, sehr, sehr genau hinhören. In der Werkstatt, beim Bäcker oder was weiß ich, selbst beim Hauskauf. Ja. Nein, also ich hatte keine Schwierigkeiten. Nee. Und jetzt spreche ich mit Sicherheit nicht so gut, Ramona, wie du. Aber dennoch würde ich sagen, und ich habe auch kein Englisch studiert. Ich kann es einfach, weil ich bin sprachinteressiert.
Ja.
Dennoch, nein, also ich glaube, Lena, brauchst dir keine Sorgen machen. Nee. Also es ist genauso, wie du sagst, Ramona, du musst einfach so reinkommen.
Ja.
Wo ich nochmal so Schwierigkeiten habe, ist an einem Dinnertable. Ja, also wir sind ja ganz, oder nicht ganz oft, ab und an sind wir eingeladen bei Phils Familie. Und speziell, wenn wir dann in London sind, bei seinem Bruder, da gibt es eine große Familie mit vielen, es ist so eine Patchwork-Familie, da gibt es also ganz, ganz viel Familie. Und wenn wir da, also 10, 12 oder 15 Leute am Tisch sitzen und an jeder Ecke wird was erzählt, dann habe ich Schwierigkeiten zu differenzieren. Also wo springe ich jetzt rein? Mhm. Wo höre ich jetzt zu? Mhm. Ach, da ist wird was Interessantes gesprochen, da kenne ich mich auch aus. Okay, und ich lege mir einen Satz zurecht und dann ist das Fenster aber zu und es wird an anderer Stelle was anderes geredet. Ja. Und ich habe es nicht rausgekriegt, weil ich zu lange überlegt habe. Und daran merke ich zum Beispiel, dass ich eben keine Muttersprachlerin bin. Mhm. Das finde ich aber nicht weiter schlimm, weil die Familie weiß, dass ich bin Ausländerin und manchmal, und die wissen auch, dass ich Schwierigkeiten habe an großen Tischen, und dann ist es auch schon mal so, und das ist eben diese englische Höflichkeit, die dann auch so durchkommt, weißt du, die dann sich wirklich dann nur mit mir beschäftigen oder
dich einbinden.
Genau, mich dann einbinden oder so. Oder Susanne, hier geht es gerade um das und das, das kennst du doch auch. Was ist deine Meinung?
Eine Frage stellen.
Richtig, speziell. Genau.
Ja.
Genau. Also nein, mach dir keine Sorgen. Das ist unterm Strich, würde ich sagen, long story short, don't worry about it.
Don't worry about it. Es gibt auch wenige Bereiche, wo ich, also es sei denn, du willst, weiß nicht, als Literatur oder irgendein Job, wo es wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass du irgendwie ganz polished Englisch sprichst. Mhm. Aber also ich habe im Kundenservice im Büro gearbeitet und mit 30 Yorkshire-Frauen gearbeitet, wo ich die ersten Wochen gar nichts verstanden habe.
Das sind ja die Besten.
Wirklich lieben gelernt, People aus Yorkshire und auch den Dialekt. Und jetzt jedes Mal, wenn ich einen Yorkshire-Dialekt irgendwo höre, dann wird mir richtig warm ums Herz. Also Lena, mach dir keine Sorgen. Du hast wahrscheinlich schon mehr Skills, wahrscheinlich auch grammatikalisch mehr Skills als so manche Briten. Ja. So, dann hatten wir hier nochmal eine Frage bezüglich der, in der Auswandererfolge gab es ja auch mal das Thema Hochzeit und dafür ein Visum bekommen und so weiter. Und zwar hat hier die Marit Lila geschrieben, super spannend, ich konnte mich sehr wiedererkennen, da ich als Deutsche einen Schotten auf der Isle of Skye geheiratet habe.
Traumhaft.
Und dafür auch ein Visum gebraucht. Der Prozess war nicht nur kostenintensiv, sondern auch gefüllt von Sammeln seltsamer Dokumente wie Ehefähigkeitszeugnis. Also ich weiß nicht, ob ich jemals ein Zeugnis ausgestellt bekommen würde. Ehefähigkeit, bin ich ehefähig? Ich würde es dann auch immer wieder so machen. Es war einfach unvergesslich und besonders. Sehr schön, Marit. Susanne ist die Frage. War das bei deiner Hochzeit damals auch so gewollt oder gebraucht?
Nö. Also es war ganz easy eigentlich.
Du brauchst auch kein Visum, ne?
Nein. Nee. Also ich bin ja vor dem Brexit schon gekommen. Ja. Und von daher. Nein.
Du konntest ihn einfach heiraten, ja sagen. Richtig. Ring on the finger. Aha. And hey ho, let's go.
Free go, ja richtig.
Ja, ach Mensch, also wirklich, wir hatten es so viel leichter wie manche andere, die jetzt hier rüberkommen. Und dann hat uns natürlich noch auch die Pia geschrieben, tatsächlich, Dankeschön fürs Teilen der Geschichte, ihrer eigenen Geschichte. Mhm. Ich folge jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob allen von euch die Geschichten uns zugeschickt haben, aber Pia sehe ich ab und an bei Instagram. Mhm. Und irgendwie ist es doch schön zu wissen, man hat so ihre Geschichte geteilt und jetzt sieht man, wie sie so Bilder aus Großbritannien postet und ihr Leben jetzt hier so angeht.
Und ich bekomme ganz viele Nachrichten. Also Susanne, wie wandere ich aus nach dem Brexit? Wie komme ich in die UK? Und ich hatte ja, also in meinem Feed findet ihr zwei Reels dazu, Auswandern nach Schottland Teil 1 und Teil 2. Mhm. Aber ich verweise auch immer wieder auf den Podcast zu Pias Geschichte, die nämlich nach dem Brexit gekommen ist und sich da durchgearbeitet hat und reingefuchst hat und Möglichkeiten gefunden hat. Also wenn ihr wirklich interessiert seid, wie kommt man nach dem Brexit noch nach Großbritannien, dann hört euch die Folge an von Pia.
Es gibt noch einige Wege nach Schottland.
Genau.
Ja, sehr gut. Oh, Susanne, es fühlt sich richtig schön an, aber auch frisch und neu, aber auch schön und wohl und bekannt, dass wir hier sitzen und heute wieder eine Folge aufnehmen. Und es ist ja keine neue Staffel. Es fühlt sich aber für mich wie ein Neuanfang an, so ein kleines bisschen nach so einer Sommerpause. Genau. Findest du nicht auch?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe mich richtig drauf gefreut und you didn't disappoint.
You never disappoint. Wenn ich hier ankomme, ich lebe wirklich wie Krösus und wie der beste Gast und werde so gut bewirtschaftet. Mhm. Vielen lieben Dank, dass du deine Tore wieder geöffnet hast und die Sauna vorgeheizt hast.
Ja, also ich schwitze.
Ja, ich auch. Oh, okay. Also ich habe auch so ein T-Shirt an, dass wenn ich den Arm hochmache, dann würdest du jetzt die Schwitzeflecken sehen.
Ich habe einen Wollpullover an.
Ja, da sieht man nichts. Maybe better. Also ich freue mich sehr. Nächste Folge dann nehmen wir remote auf. Richtig. Und freue mich schon sehr darauf.
Ich freue mich auch. Liebe Leute, wir kommen wieder zum Ende unserer ersten Folge in der neuen Staffel. Du hast gesagt, es ist keine neue Staffel.
Ich weiß nicht, ist es doch. Oder nach der Sommerpause.
Ja, ich habe mal gedacht.
Vielleicht müssen wir uns mal überlegen.
Ich habe gedacht, ist es nicht jetzt die zweite Staffel, erste Episode?
Vielleicht ist es die zweite Staffel. Ja. Wir haben halt die erste ein bisschen später angefangen, im Januar, Februar.
Die erste war halt nur eine halbe Staffel.
Du, vielleicht ist das jetzt die zweite Staffel. Mhm. Ja, gut, wir haben das jetzt beschlossen.
Und ihr findet uns natürlich unter Sturmfrei in den Highlands, das wisst ihr ja. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bitte aktiviert bei Spotify die Glocke.
Ja.
Folgt uns und hinterlasst uns auch eine Bewertung.
Ja.
Das würde uns freuen und damit unterstützt ihr unseren Podcast.
Sehr, sogar. Sehr. Und vielleicht haben wir irgendwann mal das Vergnügen oder die luxuriöse Situation, dass auch wir mal mit professionellen Leuten aufnehmen dürfen.
Aber, Ramona, vielleicht sind wir dann irgendwann die Profis.
Vielleicht sind wir irgendwann die Profis. Stimmt, die Profis. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht.
Yeah, you never know.
Food for thought. In diesem Sinne.
Bis dahin.
Passt auf euch auf. Tschüss.
Das war Sturmfrei in den Highlands. Real Talk aus der Gartensauna mit Ramona und Susanne. Wenn euch der Podcast gefällt, klickt auf Folgen und kommentiert unseren Beitrag. So verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch einmal pro Woche zu wenig ist, kein Problem. Ihr findet uns auf Instagram unter Briefe aus den Highlands und Susanne Highland Stories. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt.